Herzlich willkommen bei Nuoviso TV. Schön, dass Sie da sind. Wir sind auch da und wir machen was Neues, denn der Herbst ist da, die Tage werden immer kürzer, die Gesichter immer länger, nur unsere nicht, denn wir haben was Neues vor. Und das, was wir jetzt hier erleben, ist eine Probesendung für Ton, für Licht, für Akustik, für uns selber auch. Und ich darf die illustre Gästerunde mal vorstellen. An meiner Seite, an Uwes Seite, Julia Savasi, Moderatorin bei Nuoviso TV, Friedensaktivistin, sehr engagiert und studiert gern und lange und angehende Ärztin, Psychologin. Vielleicht erzählt sie uns heute noch ein bisschen was davon. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Auf der anderen Seite, Frank Höfer, eigentlich der Gründer von Nuoviso, vor 15 Jahren ging es los, glaube ich, ne? Moderator, Filmemacher und Ideengeber für ganz viele neue Ideen. Sind wir selber sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Der wird uns auch gleich erzählen, warum wir hier sind und was wir hier eigentlich machen. Dann an der Seite von Julia, Robert Stein, das Urgestein quasi hier in der Runde bei Nuoviso, macht schon ganz, ganz lange Moderation, Recherche und hat die Sendung Steinzeit, wollte aber eigentlich mal Pilot werden bei der Bundeswehr. Vielleicht erzählt er uns heute ein bisschen davon. Jetzt ein bisschen überrascht. Er weiß es noch nicht von seinem Glück. Dann haben wir hier an meiner linken Seite noch einmal Dominik Görlitz. Muss ich meinen schlauen Zettel nehmen? Das ist nämlich Wahnsinn, was dieser Mann alles ist. Experimentalarchäologe, Vegetationsgeograf, Extremsegler. Und wir sind ja hier in den Räumen seiner Abora-Ausstellung. Deswegen steht auch hier das Boot. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir nennen diese Probesendung Ruderboot.
Ja.
Weil nämlich Uwe davon träumte, mal so eine schöne Talkshow zu machen. Das und stimmt. Wir haben auch jeder das Ruder in der Hand. Und ja, man Uwe Steimle.
Auch, man könnte auch denken, es wäre für die, von dem Bäckerladen. Ne? Oder,
genau.
Ja? Ja. Nee, Ruderboot, weil das heißt sächsisch Ruderboot. Und ich finde, wir alle sitzen in einem Boot. Und ob das nun eine im übertragenen Sinne ist für die Weltpolitik oder eben nur im Sächsischen. Man muss auch mal dazu sagen, wir haben das große Glück, heute hier im Geiseltal drehen zu dürfen. Und ich wusste wieder überhaupt nichts. Also hier gibt es einen riesigen Elefanten, ausgestoppt zwar, der dreht sich hier vorne. Dann habe ich festgestellt, hier ist eine Brikettbude gewesen. Also diese Bezüge zur Heimat und eben auch da auf dem Geiseltal kann man ja auch wunderbar fahren. Und wenn uns das gelingen könnte, heute mit so einer Sendung neugierig zu machen, was es in der Heimat zu entdecken gibt, wäre es doch herrlich. Ja. Naja, und dich muss man auch nicht vorstellen,
Katrin. Aber dich haben wir auch noch nicht vorgestellt, ne? Uwe Steimle, Kabarettist, Buchautor, Wartburgfahrer, auch Friedensaktivist und Abendgroßmoderator und Moderator von Ruderboot.
Nö.
Du hast schon gesagt, dass es dir hier gefällt.
Mir gefällt es hier.
Ja, wie gefällt es euch denn?
Ich finde es auch ganz großartig.
Ja.
Hier auf den Paletten sitzend,
Robert? Fantastisch, diese alte Industriehalle hier und dann diese Ausstellung hier drüben, Dominiks Arbeit, die ich beim letzten Mal bewundern durfte und dieser riesige Elefant. Ich bin da wie ein kleines Kind dagestanden. Und
den hat man gleich lieb, ne?
Da denkt man an Stralsund, an dieses ausgestopfte Reptil, was dort ist, wo, wo man auch davor steht und sagt, oh, Meereskundemuseum. Gut, ja, diese alte, die alte Zeit.
Wie seid ihr überhaupt, oder wie Dominik, wie bist du dazu gekommen, zu dem Viech?
Wie die Jungfrau zum Kind. Wir haben in unserem Verein jemand, dessen Großvater hat diesen See hinter uns geschachtet. Und der hat viele Jahre lang gesagt, warum geht ihr auf der Ostsee segeln, am Mittelmeer oder der Nordsee? Geht in die mitteldeutsche Heimat, da ist die kleine Ostsee, genannt Geiseltalsee. Und ich kann nur sagen, seit 2016 oder 2017 setzen wir hier mit Abora Segel. Und so habe ich Roland Karge, einen der Geschäftsführer, kennengelernt, der uns dann eingeladen hat, diese Ausstellung hier zu machen.
Mhm. Können wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen? Als erstes kann vielleicht Frank mal erklären, was wir hier eigentlich machen. Denn das war ja deine Idee.
Ja, danke, Katrin. Uwe hatte schon gesagt, ich muss mir nicht vorstellen, aber ist natürlich trotzdem schön, dass ihr beide hier besonders...
Mal sehen, ob wir uns leiden können. Ne? Ich habe hier schon die Klatsche. Nein, das ist natürlich ein Ruder.
Eine Klatsche habe ich immer.
Wer nicht.
Hat ja keine Klatsche. Ja?
Ja, genau. Aber wir haben dich jetzt unterbrochen.
Ja, macht nichts. Wir haben ja alle einen an der Klatsche. Aber ich freue mich sehr, dass ihr beide auch hier sitzt. Ja, ich hatte die Idee. Nuoviso hat ja nun eine ganze Menge Sendeformate in den letzten anderthalb Jahrzehnten entwickelt. Und es fehlte bisher irgendwie immer so dieses Format mit Publikum. Wie man sieht, haben wir natürlich heute keins. Das ist aber Corona-bedingt. Wir sitzen hier in einer großen Halle, in einer alten Kohlefabrik. die umfunktioniert wurde zum Veranstaltungsort nahe dem Geiseltalsee, wo, wie schon bereits gesagt, Dominik auch seine Bootsmanöver übt und so weiter. Und wir haben hier diese Location, wir sind darauf aufmerksam geworden und es wurde ja schon ab und zu mal das Wort Elefant genannt. Der ist auch später noch zu sehen in der Sendung, kommt auch noch ein Einspieler. Ja, tatsächlich hier in der Geiseltalgrube wurde das größte Elefantenexemplar der Welt gefunden. Das ist unter anderem hier ausgestellt. Und die Location, die hat was. Ja. Und als ich darauf aufmerksam geworden bin vor einiger Zeit, vor einigen Monaten, dachte ich, hier muss man doch was machen. Und da ist jetzt einfach der Versuch, die erste Nuviso-Sendung mit größerem Publikum zu planen. Heute, wie du schon bereits gesagt hast, eine Probesendung. Wir wollen ein bisschen unsere neuen Kameras auch ausprobieren, ein bisschen lichttechnisch rumspielen. Das wollen wir natürlich nicht beim allerersten Mal mit Publikum machen. Da passieren dann immer viele Überraschungen. Es wird sich mit Sicherheit auch noch einiges ändern, bis wir dann wirklich die erste Pilotfolge drehen. Ja, und im Großen und Ganzen ist die Idee damit schon erzählt. Es wird natürlich, sobald Publikum wieder erlaubt ist, sobald diese ganze Maskerade vorbei ist, natürlich um die Aufzeichnung dieser Sendung hier noch mehr passieren. Wir planen eintägige Kongresse mit Vorträgen und so weiter. Und sind da sehr gespannt, wann uns das denn überhaupt wieder in der Form erlaubt und gestattet ist, wie wir das gerne hätten.
Frage, darf das Publikum, wenn es denn schon mit dabei ist, wie beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen Fragen stellen?
Genauso wie beim öffentlich-rechtlichen, ja, da kann man ja auch jederzeit anrufen, Fragen stellen. Ist eine gute Idee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Nee, wenn die schon mit hier sind und was interessiert.
Warum nicht? Ja, da kann man noch ein Mikro durchs Publikum, was dann übrigens hier im Hintergrund sitzen wird, hoffentlich zahlreich. Mhm. Ja, warum nicht? Klar, machen wir am Ende noch eine Zuschauerfrage.
Also zahlreich heißt, die müssen auch bezahlen dafür.
Ja, weil sonst...
Was kostet die Karte?
Das schauen wir mal, da müssen wir dann noch verhandeln. Okay. Davon ist es abhängig.
Aber wir haben nicht das Callcenter, weißt du, was beim Öffentlich-Rechtlichen dazwischen geschalten ist, wo geguckt wird, den zu schauen, nehmen rein, den nicht, bei uns darf jeder.
Genau, das vielleicht noch vorweg geplant ist natürlich eine Talkrunde, wie man jetzt hier sieht, so ähnlich wie man es aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kennt, nur eben mit Gästen, die man eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vermisst. Will ich jetzt gar keine Namen nennen, da fallen jedem ganz viele Namen ein. Und um dieser Misere ein bisschen Abhilfe zu leisten, wollen wir einfach eben so eine Sendung machen, wie ich sie mir persönlich im Öffentlich-Rechtlichen wünsche, zumindest inhaltlich. Technisch können wir da natürlich nicht mithalten mit den großen Studios, wo da Millionen
keine fließen. Fragen beantworten, die niemand gestellt hat.
Da hast du recht. Wir kriegen ja auch keinen Cent GEZ, deswegen arbeiten wir mit dem, was wir haben und machen, glaube ich, trotzdem das Beste draus. Und jetzt gebe ich wieder das Wort ab.
Ach, das ist jetzt hier so seriös, mit Wort abgeben, das ist ja uralt wie früher.
Alte Schule.
Beim Radio hat man das so gemacht.
Alte Schule, ja.
Ja, mache ich doch mit Dominik gleich weiter. Du hast schon ein bisschen angefangen, mit dem Elefanten haben wir schon gesprochen, oder mit dem Mammut. Aber vielleicht für die, die das noch gar nicht so kennen hier, das ist ja eine Art Museum, wo deine Abora-Projekte, wir sehen es hier als Modell, zu sehen sind, wo du auch hier Vorträge hältst, wo dein Film Premiere hatte, jetzt erst vor ein paar Tagen, glaube ich. Aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen neugierig machen oder die Zuschauer draußen, was das hier für eine Location ist.
Also ich sehe es ja hier gegenüber, diese Karte vom Geiseltalsee. Mhm. Es ist noch der größte künstliche See Deutschlands, fast 20 Quadratkilometer. Wenn ich es richtig zitiere, 20 Milliarden Kubikmeter Wasser sind dort. Das ist also schon eine gewaltige Fläche. Für uns Aborianer herrlich, in der Mitte Deutschland einen See zu haben, wo man also 7 Kilometer in die eine, 6 Kilometer in die andere und 4 Kilometer geradeaus segeln kann. Wo hat man das schon? Nur hier am Geiseltalsee. Und das, was wir hier haben, da muss ich euch dann später mal ein Bild zeigen, ist nur der kümmerliche Rest einer gigantischen Anlage, die von Braunsbetra bis fast nach Müchen ging, eines der größten Brikettfabriken. Das hier war nicht eine Kohlefabrik, sondern das war die Servicehalle, um die Kräne zu reparieren. Dadurch stehen auch noch die alten Drehbänke hier. Hier wurden also die Schaufeln wieder in Gang gesetzt, damit also hier seit über 200 Jahren Kohle abgebaut und dann in alle Welt verschifft werden konnte. Und für uns ist das natürlich super, weil eben diese ehemalige Kohlegrube mit Saalewasser in den letzten Jahren wieder aufgefüllt wurde. Also Braunsbetra liegt in der Nähe der A38 bei Merseburg Süd. Mhm. Man ist also von Leipzig genauso schnell da wie von Erfurt. Und deswegen haben wir als Abora-Verein uns das hier auch ausgesucht als Heimathafen, weil der Dresdner genauso schnell da ist wie der Berliner.
Nun, der kommt jetzt, das kannst du wissen.
Der A4-Zug ist abgefahren, jetzt fährt er von der A38. Und wir wollen das eben auch wirklich in den nächsten Jahren so ein Stück weit auch als unser Segel- und Forschungszentrum mit Hilfe auch, wo ich jetzt schon dran bin, mit der Stadt Merseburg. Der Bürgermeister ist da ganz aktiv. Wir sind an Leuten dran, auch an der Universität Halle. Und wo wir versuchen wollen, ein Stückchen verhinderte Wissenschaft in einer experimentellen Weise nachzugestalten.
Wir haben einen kleinen Einspieler, wo wir dich ein bisschen begleiten durch deine Ausstellung und wo Robert draußen schon mal ein bisschen was gedreht hat, damit sie sich auch ein Bild machen können.
Ja, wir sind hier in der naturkundlichen Ausstellung der Fedderhall mit dem Waldelefanten vom Geiseltalsee, eines der größten gefundenen Skelette ever aus dem Pleistozän, und zeigt eben an, was für eine tolle Landschaft hier vor ein paar hunderttausend Jahren bis in die Neuzeit existierte. Der Mammut war ein Viertel kleiner, also die Mammuts waren gar nicht so riesig. Selbst die heutigen afrikanischen Elefanten sind fast genauso groß und größer als Mammuts, und zeigt eben an, was hier für eine Landschaft war vor Urzeiten. Und Klima hat sich halt gewandelt und damit sind die Waldelefanten dann leider ausgestorben durch die Abkühlung am Ende des Pleistozäns zum Beginn der Neuzeit. Deswegen gibt es heute auch die Kohle. So, und jetzt würde ich die Reisegruppe einladen, in meine Abora-Ausstellung zu folgen. Bitte hier lang. Ja, und hier sind wir jetzt in meiner neuen Dauerausstellung in der Fennerhall. Abora, kam Kolumbus 15.000 Jahre zu spät, gab es also bereits lange vor Kolumbus globalen Verkehr, Fernhandel in der Steinzeit. Mein Spezialthema, wo ich eben auf 400 Quadratmetern alles über die Anfänge von Abora, natürlich auch unter Bezug auf Heyerdahl, aber eben auch die Fortsetzung, weil mir ist was gelungen, was Thor Heyerdahl so nie konnte, quer und gegen den Wind zu segeln. Wir sind ja 2007, dreht euch mal um, so sieht das aus, Windstärke 7, 8 auf dem Nordatlantik. Da haben wir 13 solcher Stürme gehabt. Und letztes Jahr sind wir mit Abora 4 hier im Kielwasser der Argonauten und Pharaonen bei nicht ganz so schwerem Wetter übers Schwarze und das Mittelmeer gefahren. Das World Wide Web im Altertum war die Seefahrt und euch gegenüber stets, so hat es angefangen. So sind wir eben mit solchen Schiffen, die 6000 Jahre alt sind und nachgewiesen sind auf Felsbildern. So muss man sich das vorstellen. Und Thor Heyerdahl hat es irgendwann mal so schön gesagt: I always trusted in the intelligence of the antique civilizations. Also ich habe immer den antiken Zivilisationen vertraut. Wenn die es gekonnt haben, warum sollen wir Neulinge das nicht auch können?
Ja, also ein riesengroßer Trelefant und außerdem ein echtes Schilfboot hier in der Ausstellung, in der Sonderausstellung von Dominik Görlitz und der Abora-Missionen, die hier alle auf wirklich hunderten Tafeln bis ins letzte Detail dokumentiert sind, findet sich in der Dauerausstellung in Braunsbetra in der Pfennerhall, da wo wir eben auch die Veranstaltung hier gerade aufzeichnen. Und jetzt gehen wir auch wieder zurück an den Platz und machen mit unserer Sendung weiter.
Ja, also was mich natürlich interessieren würde, lieber Frank, wie bist du denn auf die Idee gekommen, zu sagen, ich mache nicht mehr bei den Tagesthemen mit, sondern ich mache jetzt einen eigenen Sender?
Das ist ganz einfach beantwortet. Die Frage wurde mir auch schon oft gestellt und es wissen auch eigentlich viele. Mein Anlass war der 11. September. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang, ich weiß gar nicht mehr so genau, die offizielle Version schon geglaubt und bin dann die Jahre darauf immer kritischer geworden, weil halt auch alternative Inhalte dazu zu lesen waren. Es gab Bücher und Filme, die auf einmal eine ganz andere Message hatten, ja, die einfach das offizielle Narrativ hinterfragt haben. Und ich habe dann eben einfach weiter recherchiert und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das jetzt nicht absurder Blödsinn ist, sondern dass das wirklich tatsächlich berechtigte Fragen sind. Und da ich es über Jahre lang absolut vermisst habe, dass diese Fragen auch von den sogenannten Qualitätsmedien gestellt wurden und ich auch als Mitarbeiter beim Mitteldeutschen Rundfunk, da saß ich ja jeden Tag in den, nicht in den Redaktionen, aber in den Schnittplätzen und hatte dort viel Kontakt mit den Redakteuren und habe dann natürlich auch oft das Gespräch gesucht. Der eine war da ein bisschen interessierter als der andere, aber im Großen und Ganzen war dann die Antwort, die ich immer bekam: Lass mich mit dem Blödsinn in Ruhe, wir machen hier unseren Job and that's it. So, und das fand ich irgendwie fatal und hat mich nach mehreren Jahren dann wirklich so angestunken, dass ich die Chance im Jahr 2006, als YouTube plötzlich aufkam, ergriffen habe, um der Welt meine Sicht auf die Geschehnisse des 11. September zu präsentieren. Das habe ich in einem Film gemacht. Unter falsche Flagge hieß der. Und der hatte so einen durchschlagenden Erfolg im Internet, dass das für mich der Auslöser war, zu sagen, oh, das versuche ich jetzt einfach auf diesem Wege. Und jetzt ist nur wie so alt wie YouTube selbst. Und jetzt sitzen wir hier. Hm. Und ich bin ja jetzt auch nicht der einzige ehemalige MDR-Mitarbeiter in dieser Runde. Und ich finde die Tendenz... wirklich sehr interessant, mal aus einer höheren Sicht gesehen, dass man jetzt wirklich nach 15 Jahren YouTube tatsächlich sagen kann, es beginnen die freien Medien, die Internetmedien, die eben nicht mit Millionen GEZ-Geldern aufgepumpt sind, diesen Medien tatsächlich Konkurrenz zu machen. Und das finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Daran will ich mich beteiligen und deswegen sitzen wir hier. Mhm.
Mit wie vielen Leuten hast du damals angefangen?
Ich habe angefangen mit einem guten Freund, mit dem ich damals viel zusammen gemacht habe, nämlich dem Robert Fleischer. Mhm. Er hatte ja gleichzeitig damals die Initiative für Exopolitik gegründet. Und das lief so die ersten Jahre parallel. Ich habe auch mit ihm meine ersten Filmprojekte gemacht. Zum Beispiel hatten wir die Kongresse in England 2008 besucht und dann 2012 nochmal. Das sind interessante Projekte rausgekommen. Ja, und dann kam halt ab 2012 irgendwie so jedes Jahr ein Mitarbeiter dazu. Und jetzt, ja, viele Jahre später sind wir hier. Das dreckige Dutzend, wie ich so gerne sage.
Jetzt muss ich trotzdem noch mal nachfragen, weil du gesagt hast, die Kornkreise, das sind also Alkoholiker, die dort...
Duck and Dave, ja, das ist alles geklärt. Das sind zwei Rentner, die das seit über 50 Jahren machen, weltweit, jede Nacht, mit einfachen Brettern. Das kann man in jeder seriösen Zeitung lesen, die über Kornkreise berichtet. Ja? Nein, also im Ernst, das ist einfach eins der vielen Themen, die mich als Filmemacher schon immer fasziniert haben, weil sie eben nicht seriös behandelt werden. Also jedes Thema, wo für mich Fragen offen bleiben, die einfach nicht beantwortet werden wollen, finde ich interessant können. Und gehe der Sache nach. Oder ja. auch können.
Also du bist ja, der Wahrheit auf der Spur.
Ja, Wahrheit ist subjektiv, meiner Meinung nach. Es gibt nicht die objektive Wahrheit. Ich habe natürlich meine Wahrheit. Mhm. Ich weiß aber nicht, dass das die ultimative Wahrheit ist. Aber mir reicht es bereits, wenn ich merke, dass man Denkanstöße liefern kann und dass man eben nicht alles, sag ich mal, wie man so schön sagt, frisst, ja, dass man es auch mal hinterfragt.
In der Demokratie müssen Fragen gestellt werden dürfen, das ist eigentlich das Normalste. Ne? Eigentlich ist das, was wir hier machen, egal ob vor der Kamera, hinter der Kamera, ist das, was eigentlich dazugehört, das ist das Salz in der Suppe, dass man Fragen stellt, dafür ist es ja, oder sollte es Demokratie sein. Ja?
Welche Erfahrung hast du gemacht mit Reaktionen? Also ich meine, wir sind ja auch angefeindet worden, ganz schön. Wie gehst du damit um?
Ja, früher habe ich mir wirklich jeden Kommentar durchgelesen und was stand in den Foren jetzt über Nuviso oder über auch meine Person und so weiter. Und habe das dann irgendwann auch, also ich lese die immer noch, aber ich habe es irgendwann nicht mehr an mich rangelassen, weil ich sage, wozu gebe ich mir das? Ich mache ja das, was ich mache, nicht für diejenigen, die es... scheiße finden, sondern für diejenigen, die es gut finden, denen das was gibt. Und ich weiß, es gibt sowohl die als auch die. Und ich konzentriere mich auf die, denen es hilft, denen es was bringt und mache einfach bei allen anderen einfach die Schotten dicht. Was nicht heißen soll, dass wir nicht in der Lage sind, konstruktive Kritik ernst zu nehmen. Mhm. Leider ist es so, dass Kritik ganz oft eben nicht konstruktiv geäußert wird im Internet, sondern sehr destruktiv und beleidigend. Das erfahren wir natürlich auch. Aber ja, wie gehe ich damit um?
Einfach nicht ignorieren.
Ich finde ja Frank ganz schön gelassen. Also unglaublich gelassener, entspannter Chef, muss ich sagen.
Ach, er ist der Chef?
Ja, ja.
Das hat Lisa Fitz genauso gefragt.
Robert, du bist von dieser Runde hier der Dienstälteste mit. Wie habt ihr euch eigentlich getroffen und kennengelernt? Du bist aus München, ne? Also Bayer.
Dafür kann er ja nicht.
Nee, aber ich hieß er.
Man macht das Beste draus, ja. Also. Ich habe 2007, glaube ich, unter falscher Flagge zum ersten Mal im Internet gesehen und dachte ich mir schon, oh, jetzt endlich, jetzt passiert etwas. Für mich war nämlich auch der 11. September so ein Erweckungserlebnis erster Klasse. Das war so ein linker Haken, der mich da niedergestreckt hat. Und seitdem bin ich eigentlich auf der Suche nach Antworten. Und ich erinnere mich an einen Aufkleber in der Münchner S-Bahn, wo nur Wieso draufgestanden ist, wo ich ihn noch gar nicht kannte. Und da dachte ich mir, ja geil, es gibt andere Leute, die das auch sehen. Und wir sind uns dann zum ersten Mal begegnet 2008 beim Regentreff im Bayerischen Wald. Also sozusagen das Mekka der eingeschalteten, nachdenkenden und kritischen Menschen, die sich da seit 25 Jahren immer wieder treffen. Und da haben die Jungs ihren Weg hingefunden auch. Und da sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Und dann war es irgendwie so, in Bayern sagt man Arsch auf Eimer. Ne? So irgendwie. Also es hat von Anfang an gepasst. Und begleiten wir dann auch immer diese Vorträge da in Regen hinten. Und daraus hat sich dann alles entwickelt. Und nach vielen Jahren des intensiven Zuredens vom Herrn Höfer habe ich dann erkannt, dass ich dann auch so eine Sendung machen sollte. Das war 2014, haben wir mit Steinzeit angefangen. Und dann hat sich alles von ganz alleine entwickelt. Und nur die Entwicklung, die ging am Anfang so. Und ich habe momentan das Gefühl, das ist eine Exponentialfunktion geworden. Jetzt gerade in diesem Jahr gibt es Millionen Zwangserweckte auf dieser Welt, denen ich überall begegne. Meiner Meinung nach dauert es noch viel zu lange und sind noch nicht genügend. Aber dieser Zwangsaufwachmoment, dass die Leute mit dem Kopf in Kaninchenbau reingehalten werden, das ist jetzt schon wirklich massiv zu beobachten. Und das macht mich innerlich auch froh, auch wenn ich gerade aus München komme und da das Virus von 9 bis 23 Uhr am Marienplatz Hoheit hält. Weißt du?
Also ja, du hast auch selber vorhin schon gesagt, dass du leicht infektiös bist.
Genau.
Ich hoffe, wir sind alle durchgeimpft hier.
Ja, natürlich.
Zeigt euren Impfpass.
Wir haben doch auch einen Sicherheitsabstand.
Und wir sind ja eh.
Also hast du das Paddel, kannst das Virus wegschlagen. Ja, es ist wirklich bizarr, wie sich unsere Welt verändert hat. Und ich würde mir wünschen, wenn mehr Leute anfangen, kritisch nachzudenken und einfach eins an eins zusammenzählen. Ja.
Jetzt war nur Wieso die ersten Jahre, das erste Jahrzehnt, fast nur männlich. Mhm. Und dann kam Julia.
Das war eine perfekte Überleitung. Hast du das beim MDR gelernt?
Nein.
Das ist wirklich super.
Manchmal bin ich auch spontan. Super.
Großartig.
Du steckst mich an, weißt du? Aber jetzt fühle ich.
Naja, wie kam es da wieder dazu? Also eigentlich auch eher wie die Jungfrau zum Kinder. Ich bin ja friedensaktivistisch schon eine ganze Weile auf der Straße. Und das hat sich sehr intensiviert in der Ukraine-Krise. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass in der Presse nicht das Abbild geliefert wird, was ich auf der Straße vorgefunden habe. Und da habe ich mich tief gekränkt gefühlt. Also man hat uns einfach vollkommen falsche Motive unterstellt. Es sind ja dann diese großen Mahnwachen für Frieden entstanden in Berlin. Und da wurden viele Themen beackert, die waren mir vollkommen fremd. Das war ja nicht nur Kriegs-, Ausbeutungs-, Imperialismuskritik, sondern ging noch viel weiter. Und ich fand das unglaublich toll, diese Leute dort zu hören, die mit diesen interessanten Inhalten konfrontiert zu werden, von denen ich viele eben bis dato nicht kannte. Und dann war ich hochgradig verunsichert und verärgert, was die Presse daraus gemacht hat. Also eigentlich unisono. Und das gipfelte dann in einem Anschlag auf das Auto vom Politologen Professor Patzelt aus Dresden. Da hatte die Antifa sein Auto angezündet und ich war dann so gefrustet, ich habe dann so ein Handyvideo gemacht. Wie das jetzt viele machen. Und musste mir meinen Frust von der Seele reden, dass wir hier uns auf die Straße begeben und für diesen Planeten und für Frieden kämpfen. Und was macht die Antifa? Die zündet jetzt das Auto an von jemandem, der kritisch ist. Und schlussendlich war das dann relativ erfolgreich. Und da hat mich dann irgendwie so angeschrieben, Mensch, willst du denn nicht mit dem Professor Patzelt gleich mal zusammen zum Interview kommen? Das hat ja Wellen geschlagen und das habe ich gemacht, habe mich dort von Anfang an sehr wohl gefühlt. Das Team fand ich sehr sympathisch, habe dann auch die Arbeit von Nuo Wieso, die ich ja dann auch wirklich auf dem Schirm hatte, angefangen zu konsumieren und sehr zu schätzen gelernt. Und dann wurde ich relativ zeitnah gefragt, ob ich denn nicht Bock hätte, da auch ein bisschen öfter was für Nuo Wieso zu machen. Und das habe ich bejaht und habe es seitdem nicht bereut und fühle mich ausgesprochen wohl und muss wirklich sagen, also die Alternativen, und ich bin jetzt sehr stolz, ein Teil davon sein zu dürfen, erfüllen den Job, den die Öffentlich-Rechtlichen immer mehr verpennen. Das, was Frank halt sagt, dort, wo überhaupt nicht hingeschaut wird, da gehen wir dann eben rein. Und ich würde nicht sagen, dass wir eine Lügenpresse haben, aber wir haben eine manipulierende Presse und eine, die sehr viel auslässt. Und ich finde, das ist für eine Meinungsbildung in einer Demokratie pures Gift. Und da bin ich mit Feuereifer jetzt dabei. Und finde es auch toll, dass diese Runde jetzt so stattfindet und sich immer mehr treffen, die aus verschiedenen Bereichen kommen und die die gleiche Erfahrung machen, wie ich sie auch gemacht habe. Bei Frank war es der 11. September, bei Robert war es auch der 11. September, bei mir war es eher die Ukraine-Krise. Und bei euch waren es auch andere Momente, die dazu geführt haben. Aber irgendwann kommt eben der Moment bei vielen. Und ich hoffe, dass das noch viele, viele mehr werden. Und dass auch diese Sendung, dass ihr das schafft, noch viel mehr dann zu entzünden.
Ich habe dich ja dieses Jahr unglaublich bewundert. Also du bist ja richtig vorgeprescht und nicht nur Mitläufer bei einer Demo gewesen, sondern du hast dich auf die Bühnen gestellt. Im Regen in Erfurt habe ich dich gesehen. Und also überall warst du auch spazieren gehen. Was treibt dich an? Warum musst du vor den Menschen die Klappe aufreißen und die Menschen wachrütteln?
Weil es mich so unfassbar zornig macht, dass wir die Verwerfungen, die gesellschaftlichen, die wir erleben, eigentlich deshalb passieren dürfen, weil die große Masse schweigt. Also, dass wir eine Scheindemokratie haben, das wissen doch die allermeisten. Also, mit wem man sich auch im Geschäft unterhält. Corona ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Da sind die Meinungen sehr, sehr gespalten. Aber wenn man sich über die großen Verwerfungen der Politik beispielsweise mit den meisten Menschen unterhält, dann wird man in seiner eigenen Meinung sehr bestätigt. Und ich verstehe nicht, warum es dann in der Demokratie so sein kann, dass wir die Verhältnisse trotzdem noch haben. Und das empfinde ich so ungerecht. Das ist nicht demokratisch, wie wir leben, wenn so viele doch so unzufrieden sind. Und ich denke dann, man kann aber nicht meckern, man muss dann auch machen. Und dann versuche ich eben anzustecken. Mensch, mach doch auch mal die Klappe auf, sonst geht es doch nicht.
Also das finde ich schon auch hochinteressant, mit wem man sich unterhält. Egal, ob das jetzt Kameraleute sind, Tonleute, wir hier. Also ich behaupte mal, 80% ticken wie wir. Und trotzdem hat der Rest das Sagen über die Medien und können ihre Haltung im Endeffekt ja die ja, auch die Haltung der Konzerne und der Weltenlenker durchsetzen. Das ist schon irre, oder? Also man sagt, früher gab es doch diese gaußsche Glocke, dass 6% links oder rechts bestimmen, wo das Ganze hingeht. Und 80, wie du auch sagst, also egal, ob ich eine Veranstaltung habe oder ich weiß ja nicht, wie es euch geht, also meistens ticken die doch alle so wie wir. Wo sind, und die anderen bestimmen aber, wie es hier lang geht. Das ist doch irgendwo auch irre, oder?
Ja, und ungerecht. Ja. Das fühlt sich so furchtbar ungerecht an und das macht dann auch zornig. Und das ist, denke ich, mein persönlicher Antrieb. Und natürlich gekoppelt mit der Sorge, wo geht das noch weiter, wo geht das hin? Ich bin ja Mami von 2 ganz tollen Töchtern und mache mir natürlich um deren Zukunft große Sorgen. Und ich möchte mich nicht fragen lassen, in 20 Jahren, na Mama, wo warst du denn damals, als es der 2. Faschismus kam? Hast du was gemacht? Möchte ich sagen, ja, habe ich. Ich habe es versucht.
Du bist ja auch fleißig. Ich glaube, seit Beginn der Corona-Krise machst du jeden Abend, ist das jeden Abend deinen Abendgruß? Der muss ja auch vorbereitet werden, wo du im Prinzip die Menschen unterhältst und denen eigentlich wichtige Informationen mit auf den Weg gibst.
Ich habe angefangen am 15. März, glaube ich, weil ich wirklich ja, zufällig habe ich das Niki auch an, das heißt Dresden und
Trösten,
oder? Genau. Trösten. Also ach, Trösten ins Sächsische übersetzt heißt Dresden. Ne? Und da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht und mir war das auch wichtig, weil ich merkte, es wird leise. Die Welt, ne? Wer sich mal zurückerinnert, März, April, es war so ruhig, es war gedämpft. Und ich dachte, Mensch, jetzt machst du es einfach mal. Ich hatte weder einen finanziellen Anspruch, ich wollte einfach trösten. Und habe die ersten 30, 35 Sendungen wirklich jeden Tag gemacht, bis dann auch zur 50. Irgendwann habe ich gemerkt, das geht nicht, das schaffst du nicht alleine. Ja? Auch wenn wir ein kleines Fernsehkollektiv da haben, aber da gehen ja auch irgendwann die Themen aus. Naja, und irgendwann haben wir dann gesagt, wir machen Sonntagssteimle, aber der Hauptgrund war wirklich trösten. Also die Leute und den Leuten das Gefühl zu geben, ihr seid nicht alleine. Und wenn man das ehrlichen Herzens macht, glaube ich auch, kann so eine Sendung dazu beitragen, weil die Leute spüren genau, ob jemand tut oder ob jemand ist. Daran will ich glauben.
Ich glaube auch, dass jeder auf seiner Weise, in seinem kleinen Bereich, versucht, ein Stück dazu beizutragen. Ich habe heute mit einer Bibliothekarin aus Wurzen telefoniert und die hat gesagt, ja, ich empfehle den Leuten bei mir in der Bibliothek Professor Bakhti und Herrn Wodak und die Bücher, die sie doch mal lesen können. Aber sie stellt halt fest, dass viele noch so ausgebremst sind. Ne? Welche Erfahrungen machst du in deinen Interviews oder mit deinen Experten, die dir in den Talks das erzählen?
Ja, die Experten wissen meistens Bescheid, die bei uns eingeladen sind. Und die anderen, die jetzt, sage ich mal, gegenteiliger Meinung sind, die antworten meistens gar nicht auf Interviewanfragen. Von daher haben wir jetzt zum Beispiel auch das Problem, dass wir unser Publikum, ich sag's jetzt mal so, auch recht einseitig beschallen. Es ist halt die Gegenseite. Das darf man auch oft nicht falsch verstehen. Wir sind nicht ausgewogen. Wir sind ein Korrektiv. Oder zumindest verstehen wir das so. Aber ansonsten, was das Feedback betrifft, ist es eben so, wen diese Inhalte interessieren, der kann die natürlich auch verarbeiten. Der weiß auch, wie sie gemeint sind. Und es gibt eben auch ganz viele Menschen, die gar nicht aufgrund der fehlenden Information die Informationen, die sie über Nuviso bekommen, überhaupt einzuordnen. Also das merkt man. Aber die gehören dann eben auch nicht zu unseren Stammzuschauern. Die verirren sich bestenfalls mal irgendwie dahin und sind dann auch gleich wieder weg. Und das ist ja auch ein viel größeres Thema im Endeffekt, weil genau dadurch ja auch diese vielen Blasen erschaffen werden, in denen wir leben.
Es war ja
früher anders. Früher hatten wir alle die eine Propagandablase. Mhm. Die haben wir wenigstens geteilt. Mhm. Jetzt ist jeder eine eigene Propagandablase. Mhm. Und dieses Social Distancing, was von außen noch kommt, befeuert das ja auch noch, dass wir, also ich befürchte leider, in eine nahe Zukunft driften, in der die Isolation ganz deutlich bei jedem hervorkommt. Jetzt gar nicht unbedingt nur in Bezug auf Corona, sondern das wird ja schon gesellschaftlich auch durch die sozialen Medien und so weiter befördert.
Ja, und wer eine Maske trägt, gibt sich damit einverstanden, dass er sich freiwillig dem Zwang unterwirft und sagt, jawohl, ich mache mit, auf Deutsch gesagt, und wer keine Maske trägt,
ist draußen.
Ist draußen, ja. Das ist schon irre. Ja. Also ich bin jetzt mal gefragt worden, die haben gesagt, ich war irgendwo im Laden und da hat die gesagt, Sie müssen die Maske aufsetzen, sofort die Maske aufsetzen. Und da habe ich gesagt, ich habe eine Maskenbefreiung. Und da hat die gesagt, seit wann? Und da habe ich gesagt, seit 89.
Naja. Das ist eine super Antwort.
Seit 89, ja. Ja. Oder, aber was ich auch schön finde, die Leute werden schon wieder subversiv. Gestern hat mir eine Frau auf dem Gang, also zur Bühne, ein Zwiebelnetz geschenkt als Maske. Also die Leute, das finde ich so toll. Also auch mit, wir sind ja hier, haben ja vorhin drüber gesprochen, Sachsen nahezu ein Epizentrum, was hier noch möglich ist. Ne? Oder gestern, also nicht nur freier Berichterstattung, sondern auch, dass man sich nicht ganz so streng an die Vorgaben hält. Ich finde ja auch den Satz so großartig, als jemand gesagt hat, das Virus stößt im Osten auf Gegner und im Westen auf Opfer. Damit ist doch alles gesagt. Mhm. Und liebe Katrin, du warst auf Mallorca?
Ich war weg. Weißt du, ich war in den Risikoländern unterwegs, in Spanien. Und,
du hast noch gar nicht gehustet heute.
Nee. Du, ich bin ja über Portugal zurückgeflogen. Ich bin ja schlau, oder?
Ja, du bist ja. Du hast das Virus mitgenommen.
Habe ich mitgenommen. Mhm. Aber ich war auf dem Jakobsweg, auf mehreren gleich. Ich war erst auf dem einen von Portugal nach Spanien und dann war ich wieder 2 Wochen hier. Da haben wir uns das hier angeguckt in 14 Tagen und dann habe ich diesen Wahnsinn hier wieder verschärft mitbekommen Ende Juli und habe gedacht, nee, bloß wieder weg. Ist den ganzen August frei und bin dann den Camino France gegangen. Habe mich wirklich gefragt, wo soll hier das Risiko sein? Da wurde das gerade zum Risikoland erklärt. Mhm. Ich war komplett alleine auf diesem Pilgerweg. Es sind ja keine Pilger da aus der ganzen Welt, außer mal ein paar Spanier und ein paar Franzosen. In den Herbergen wird klinisch gereinigt. Du hast das ganze Zimmer mit 10, 20, 30 Betten für dich alleine.
Wahnsinn,
und auch in den Cafés. Also die Spanier sind da sehr penibel. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, im Fernsehen tragen wirklich alle Moderatoren, alle Reporter und alle Politiker Maske. Ne? Also die leben das quasi vor. Das war spannend zu sehen und zu erfahren. Ja, also ich war weg vom Fenster sozusagen. Mhm. Wie war es eigentlich bei dir? Wie hast du denn das halbe Jahr?
Genauso wie alle anderen. Aber ich möchte noch ganz kurz was zu Julia sagen. Ich denke, ein Problem haben wir noch nicht diskutiert. Was Bertolt Brecht gesagt hat, warum die Leute noch nicht aufstehen. Erst kommt's Fressen, dann kommt die Moral. Mhm. Und uns geht's wirtschaftlich einfach noch so gut in diesem Teil der Welt.
Noch, genau. Noch,
ja, ich meine, das ist ja Teil des Programms. Wir wissen ja nicht, was dahinter steht. Aber deswegen kann ich ja nur sagen, wenn du sagst, also seit dem Osten, ich sage, wenn mich Leute ansprechen, sage ich immer, keine Angst, Intelligenz ist nicht ansteckbar. Also das kann man genauso sagen, wenn man eine Maske aufhat. Also ich will nur sagen, das ist eben unsere Art, passiven Widerstand zu leben, wie wir es eben früher mal gelernt haben. Ich komme gerade aus Nordrhein-Westfalen. Ich musste zweimal bei der Hotelleitung vorsprechen. Leute, deine Gäste halten sich nicht an die Maskenregel. Ich sage, sorry, wir kommen aus dem wilden Thüringen, aus dem wilden Sachsen, aber auch ein paar Baden-Württemberger und ein paar Da ist es im Restaurant nicht notwendig, eine Maske aufzutragen. Wir wurden wirklich alle 10 Minuten darauf hingewiesen, selbst wenn du vom Tisch zum Buffet gehst, wird so in diesen kurzen Schritten eine Maske auf, weil man könnte ja das Essen infizieren, bis ich dann auch gesagt, Leute, ich habe einen Doktortitel in Biologie, das wird nicht passieren, wenn es passiert, ich nehme alle Schuld auf mich. Mhm. Aber wie schon gesagt, Intelligenz ist eben nicht ansteckend.
Also können wir vielleicht die Sendung beschließen, und zwar dergestalt, wir haben hier keine Corona-Krise, sondern eine Kapitalismus-Insolvenzverschleppung.
Wäre eine Möglichkeit, aber...
Ja.
Unter anderem.
Ja. Unter anderem, genau.
Rumsendung Schluss machen?
Nein.
Das klang jetzt so.
Aber es wäre eine gute Möglichkeit. Ich bin ja der Mann fürs Timing.
Ach so.
Hat man dir das nicht gesagt?
Nee. Aber? Wieso? Ach, deswegen hast du mir in der Seite... Wir lernen uns ja gerade so ein bisschen kennen als Moderatorenpaar. Mhm. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert.
Ob sie überhaupt fruchtet und wenn nicht, dann macht es der andere.
Gehen wir eben nach Hause.
Nee.
Genau. Können ja auch mal die Gäste Fragen stellen. Da frage ich doch gleich mal Dominik, weil ich sehe nämlich hier gerade dein Taschenbuch.
Genau.
Wir haben,
Taschenbuch.
Im Weltbildverlag entrösten sich, also in Dresden.
Toll. Ganz schön.
Also, nein, es ist einfach die Widerspiegelung unserer letzten Expedition.
Ach, der Dirk Kohl, hat das der Dirk Kohl?
Der Dirk Kohl hat das gemacht. Ja.
Ach, so schließt sich der Kreis.
Ja, die Kreise schließen sich
also
immer.
Auch
sich immer mehr ja am Leben. Aber wir haben das hier am Geiseltalsee vorbereitet. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, weil wir hatten so viel Stress und so viel Ärger, wie das immer so ist bei einer Expedition, sodass wir unser Schiffchen nicht einsegeln konnten und haben Gott sei Dank hier genug Teamfähigkeit angesammelt auf dem Geiseltalsee, dass wir dann im Kielwasser der Pharaonen oder der Argonauten diese Sache gemacht haben. Und vielleicht noch ein Wort auch zu Frank und mir. Wir kennen uns schon viel länger, da war noch gar nicht an 9/11 zu denken. Da haben wir schon zu seinen Schulzeiten kennengelernt in Dresden, wo es einfach darum geht, was wir schon damals, er damals noch als Gymnasiastschüler, wenn ich das so sagen darf, es ist der zweite Blick auf eine Sache, die ganze Wahrheit bringt. Mhm. Und das ist halt, was ihr beide, oder was ihr alle schon schön gesagt habt, das ist, was wir vermissen. Es gibt nicht absolute Wahrheiten, sondern verschiedene Blickwinkel auf eine und dieselbe Sache. Und das ist, was wir auch mit unseren Büchern, wir haben selber schon 2 Filme miteinander gemacht. Wir sind jetzt in einer weiteren Filmproduktion, die vielleicht auch wieder zu Nuviso zurückkommt. Hängt jetzt ein bisschen von äußeren Faktoren ab. Aber was ich auch an Nuviso und auch an euch so schätze, ihr wisst es nicht besser oder nicht schlechter, sondern ihr versucht einfach den zweiten Blick zu bringen.
Und offen zu sein.
Und darum kann es eigentlich nur gehen. Und wenn wir uns diesen Blick verwehren, dann marschieren wir wieder wie 33 im Gleichschritt. Hm. Weil das scheint ja irgendwo für uns ein bisschen altgelernte Ossis ein bisschen so das Gefühl zu sein, verdammt ich, das hat man doch alles schon mal.
Man fühlt sich so erinnert, wenn ich diese Schlangen sehe vor den Geschäften.
Mhm. Und auch mit diesem
Klopapiermangel, ja, das geht wieder los.
Nee, die müssen ja immer nur einzeln eintreten, deswegen bilden sich ja die Schlangen.
Ja, ich meine, ich will das auch gar nicht jetzt so politisch breit treten, weil das auch nicht in die richtige Richtung geht. Aber wenn ich nach München zu meinen Sponsoren fahre, da wäre ich mal als AfD-Anhänger, wo ich ja nie in der AfD gewesen bin oder irgendwas. Mhm. Aber wenn ich dann so meine Reden halte und du musst in der AfD sein, ich sage, Leute, habt ihr denn eine Klatsche? Ich bin einfach nur ein normal denkender Mensch, der das sagt, was er denkt. Das scheint aber nicht mehr opportun zu sein.
Weil wir gerade bei der Buchvorstellung sind, hier liegt ja auch noch ein schönes, steht so ein schönes Uwe, war ja auch fleißig in der letzten Zeit. Ich habe gestern bei Facebook eine Werbung gekriegt, da gibt es ein neues Buch von Uwe, das heißt, der Kasper wird geköpft.
Ja.
Jetzt sehe ich, dass das heißt ganz anders, wir sind nicht nachtragend.
Wir sind nicht nachtragend, steht vorne drauf und hinten, aber wir vergessen ihn nicht. Ja. Ne, wie wir eben sind hier, die 30. Ja. Nein, ich habe das Buch deshalb geschrieben, weil ich... Ich habe es der Julia erzählt, auf dem Weg hierher. Man glaubt es ja nicht. Erst wenn es dir selber passiert, denkst du eben, das sind Parallelen, wo du denkst, was passiert hier. Ich habe einen Anruf bekommen, beziehungsweise einen Brief im letzten Jahr. Habe also 6 Jahre bei Gütersloher Verlagshaus meine Bücher veröffentlichen dürfen. Mit Thomas Schmidt zusammen, den ich ganz herzlich grüße. Ein linker Katholik, sowas gibt es auch. Und der hat gesagt, Mensch, das wäre doch schön, wenn du hier schreiben würdest. Ich wusste nicht, ob ich schreiben kann, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dort 4 Bücher veröffentlichen dürfen. Und im letzten Jahr, im November, kam dann ein Brief. Sehr geehrter Herr Steimle, aufgrund der aktuellen Ereignisse und auch aus verlagstechnischen Umstrukturierungen sowie finanztechnischer Absichten möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihre Bücher nicht mehr verlegen werden. Und wir hoffen mit Ihrem Einverständnis, so wie du erst mal denkst, hä? Aber das ist eben der Unterschied. Ne? In der Diktatur, 1933, wurden die Bücher verbrannt und heute werden sie eben nicht mehr gedruckt.
Und das ist also eine vorbildliche CO2-Bilanz. Und da gab es Gott sei Dank, also Greta Thunberg freut sich auf jeden Fall drüber, und da gab es Gott sei Dank den wunderbaren Michael Faber, der gegen alle Widerstände gesagt hat, mich interessiert das, was der erzählt. Mhm. Ja, und dann haben wir eben neue und alte Texte, natürlich vor allem neue Texte. Ich versuche immer so zu erzählen, dass die Leute getrost einschlafen können. Das ist für mich was ganz Wichtiges.
Mit einem Lächeln.
Nee, und dass die, ich sag mal, es ist ein Nachtschränkchenbuch. Also die Geschichten sind meistens nicht länger als 3-4 Seiten. Ich erzähle über einen Einkaufszettel. Habe also einen Einkaufszettel gefunden und analysiere anhand, was da drauf steht. Was ist das für ein Mensch? Wo kommt die her? Das interessiert mich. Kleine Alltagsgeschichten. Ja, wer nicht weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wohin die Reise geht.
Das ist ja letztendlich das Thema bei uns, bei Abora. Wir können nicht sagen, das war so. Aber gerade mit unserer Eisengeschichte, die ja auch nur wie so von A bis Z mit dokumentiert hat, es geht nicht darum, wie die Pyramiden vor 5000 Jahren gebaut wurden. Sondern wenn wir heute in der modernen Zivilisation nach 5000 Jahren immer noch nicht erklären können, wie der größte Wolkenkratzer des Altertums, in dem Moment auch der Neuzeit, errichtet wurde, wie wollen wir denn fragen über die Klimatheorie, über Kernfusion, Energiepolitik durchdeklinieren, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere unmittelbare Steinzeitherkunft zu erzählen. Und es gibt so ein schönes Sprichwort aus der Archäologie, die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil denen die Steinzeit-Robots zu Ende gegangen sind, also die Steine ausgegangen sind, sondern weil sie den Mut hatten, neue Lebensräume, neue Methoden zu erobern. Wir stehen heute am Rande der kybernetischen Revolution. Wir stehen am Rande der Kernfusion und wir wollen mit Technologien von vorgestern die Probleme von übermorgen klären. Und das ist halt, wo ich nur zitieren kann, ist nicht mein Spruch, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich könnte wahnsinnig werden. Wir retten gerade mit Billionensummen unsere Vergangenheit und bauen uns gerade das größte Industriemuseum der Welt. Das hat was mit den Pyramiden zu tun. Weil wer den Leuten einredet, du bist der Beste, der Größte, das macht dich stolz und erheblich, überheblich deinen eigenen Leistungen gegenüber und macht uns blind vor denen der anderen. Und das ist eigentlich genau der Blick, der uns verschränkt ist. Wer vor 5000 Jahren schon den ersten Wolkenkratzer gebaut hat, da brauchen wir nicht davon reden, ob die nicht eine Eisentechnologie hatten, nicht eine Schubkarre, Flaschenzüge, Blöcke, alles, was man ja den alten Ägyptern abspricht, was eigentlich ganz normal sein muss. Mhm. Wenn man wer ein eigenes Haus gebaut hat, weiß, ohne eine Schubkarre kriege ich das nicht hin. Und das ist genau der Blick, den wir versuchen zu nehmen, indem wir ihm zeigen, es gab diese Technologien. Diese Leute sind nicht am Mangel an Erkenntnissen zugrunde gegangen, sondern an der Unfähigkeit, ihr Verhalten neu anzupassen. Und genau in diesem Punkt, glaube ich, stehen wir gerade. Mhm. Dass wir eben eine verhinderte Renaissance haben.
Juri Bresan hat den schönen Satz gesagt, sorbischer Nationaldichter, und beim Sorben darf man ja von Nationen sprechen, der hat gesagt, da die Macht keine Vernunft kennt, hat die Vernunft keine Macht.
Wir hatten es vorhin angesprochen, also ich habe es angesprochen. Julia, erst wolltest du Lehrerin werden, glaube ich, für Geschichte. Dann hast du gemerkt, der Geschichtsunterricht ist nicht so, wie er sein sollte, um unseren Kindern wirklich die Wahrheit nahezubringen oder die wirkliche Geschichte. Und dann wolltest du eigentlich Landärztin werden. Mhm. Was ist denn aus diesem Traum geworden?
Ich habe vor 1,5 Jahren das Studium gewechselt in die Psychologie. Mhm. Das hatte eine Vielzahl von Gründen. Aber die Psychologie ist schlussendlich das, was vermutlich am allermeisten mir inne liegt. Also es ist wissenschaftlich, es hat mit Menschen zu tun und ich habe die Möglichkeit, in vielen Bereichen da zu arbeiten, entweder therapeutisch oder journalistisch, indem ich Manipulationen durchschaue. Rainer Mausfeld ist uns ja wahrscheinlich ein Begriff, der emeritierte Professor aus Kiel, und der ist einer der ganz, ganz wenigen Psychologen in Deutschland, die sich eben auf diese Kognitionswissenschaft eingelassen haben und sie zugunsten der Erforschung von Manipulations- und Machtstrategien erforschen, benutzen. Und dahinter lässt er aber ein Vakuum. Also da kommt nicht mehr viel nach Professor Mausfeld. Also ich kenne noch einen anderen.
Was ist mit Gerald Hüther?
Ja, der ist auch ganz toll, aber der ist leider, der ist nicht politisch. Ich habe jetzt ein ganz tolles Interview auch von Gerald Hüther über Angst und Angsterzeugung gesehen, aber er beugt sich nicht weiter aus dem Fenster. Also er würde zum Beispiel nicht sagen, dass unsere Politik Macht ausnutzt, indem sie Angst impliziert. So weit geht er nicht. Er sagt zwar, dass Angst im Gehirn Mechanismen in Gang setzen, die die Kognition ausschalten und die gefügig machen, aber mehr sagt er nicht. Und Mausfeld beweist ja beispielsweise, dass seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts diese Techniken immer benutzt werden, um Menschen den Anschein von Demokratie einzuhauchen und sie zu kontrollieren und damit sie willfähig sind. Und genau das, denke ich, muss viel mehr betrieben werden, weil sonst ist man ja immer der Verschwörungstheoretiker. Man sagt, die Regierungen sind möglicherweise korrupt oder sie sind von einer Lobbypolitik gelenkt. Und dann heißt es ja, das ist doch Verschwörungstheorie. Und dann kann man aber als Wissenschaftler sagen, nee, das stimmt nicht. Das wurde schon hier und hier und hier wurde das untersucht und wird das angewendet. Und man braucht einfach ein bisschen wissenschaftliches Handwerkszeug, finde ich, um seine Gedanken zu legitimieren in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt leben, in der man eben den omnipräsenten Vorwurf des Verschwörungstheoretikers um die Ohren gehauen bekommt oder des Braunseins oder AfD-Anhängers sein oder was weiß ich.
Ja, das klappt ja ganz gut hier schon. Wir sind ja noch Braunkohlen-Brikett.
Ja.
Also insofern.
Und darum ist die Forschung eben so sehr, sehr interessant, weil ich finde, also ich bin ja jetzt in der psychologischen Fakultät und ich muss leider sagen, dass meine Kommilitonen von den Dingen, über die wir sprechen, allenfalls marginal gehört haben und in der Mehrzahl das aber ablehnen. Mhm. Und das betrübt mich sehr, denn es ist ja eigentlich die universitäre Elite, die genau diese Phänomene untersuchen müsste, aber das findet nicht statt.
Na, die gehen dann alle in der Politik, oder?
Ja, ich meine, jeder weiß, dass in Amerika kommen auf jeden Abgeordneten 5 Lobbyisten und in Deutschland 3. Also da müssen wir ja gar nicht reden, dass das keine Lobbypolitik wäre. Ne? Also im Endeffekt sind es Binsenweisheiten. Und die Aufgabe der Medien müsste eigentlich sein, kritisch nachzufragen, Mensch, wohin geht die Reise? Ist das wirklich so? Und ich habe ja auch immer versucht, Brücken zu bauen und zu sagen, nee, man muss dem anderen eine Chance geben, ich halte viel davon, sprich, damit ich dich erkenne. Aber wenn du von vornherein sagst, mit denen reden wir nicht, also das hat dann nicht viel mit Demokratie mehr zu tun.
Das ist ja, was wir früher, wo ich wirklich viele Politiker auch an der BRD geschätzt habe, Wehner oder wie sie hießen,
Brand.
Ja, Wandel durch Annäherung, nicht durch Abgrenzung. Das ist ja eigentlich, was heute auch gerade, Stichwort Russlandpolitik, aber auch mit Amerika fehlt. Wie kann man sich hinstellen und sagen, Trump ist ein Spinner. Ich meine, dass er menschlich nicht ganz, ich, als Freund würde ich nicht bezeichnen, aber das kann ich in der Weltpolitik nicht machen.
Nee. Und wenn Cem Özdemir sich hinsetzt bei Anne Will, bei der wissen wir auch manchmal nicht, was sie will, aber in dem Falle war das mal hochinteressant und er spricht, ich meine, es ist ja mal ein Kollege von ihm und er sagt dann, Trump, dieser Politclown, wo du sagst, doch mal, hallo, ist vielleicht nicht ganz so intelligent, den so zu bezeichnen. Und 3 Tage später sagt der Politclown, er zieht 9.500 Soldaten ab, schafft er nun noch mehr an die russische Grenze. Und dann sagt dieselbe Grünen-Fraktion, die Sicherheit Deutschlands ist in Gefahr. Also sind denn die kollektiv bekifft oder weiß da der andere nicht was? Das ist doch Wahnsinn. Also ich kann noch mal sagen, auch wenn ich mir damit vielleicht jetzt so schweren Ärger einhandle, oder fragen wir mal anders, was glaubt ihr, wer denn im nächsten Jahr die Wahl gewinnen wird? Können wir da schon mal?
Du meinst
in Deutschland?
In Deutschland,
ja. Wie wird die Koalition aussehen?
Nächstes Jahr.
Grüne und CDU.
Schwarz-Grün. Mhm.
Sagst du Schwarz-Grün?
Also wir hoffen es natürlich nicht.
Ich hoffe, das ist der Worst Case, aber es wird so.
Du weißt, wer hofft, der stirbt beschissen. Ja.
Also noch schlimmer wäre Grün-Schwarz.
Na, das ist doch
schon mal Schwarz-Grün.
Nein, Grün, der Kanzler.
Stimmt,
Moment,
du hast recht.
Grün, der Kanzler. Also wenn das kommen würde, dann würde ich echt
einen Antrag stellen. Moment.
So schlimm ist es noch nicht.
Moment.
So schlimm ist es.
Ja, warte. Gestern beim Bericht aus Berlin, wir haben heute Montag, ne?
Wahrscheinlich.
Bericht aus Berlin, da fragt Tina Hassel den Anton Hofreiter, was er denn als Grüner dazu sagt, wenn Söder Ministerpräsident wird. Und da sagt der, Moment mal, wir haben den Führungsanspruch.
Wenn es Kanzler wird, wenn Söder Kanzler wird.
Wenn Söder Kanzler wird, und da sagt Anton Hofreiter, Moment mal, wir, die Grünen, haben den Führungsanspruch.
Deswegen hat Söder vielleicht heute gesagt, dass er ab 2035 Autos abschaffen möchte mit Diesel und Superbenzin. Mhm. Ja, also Verbrennungsmotoren ab 2035
Zulassung.
Weg. Na, so. Also es war heute eine Schlagzeile. Der versucht halt, die Grünen rechts zu überholen. Ne? Das ist das, was jetzt kommt. Also das ist natürlich, was bis nächstes Jahr alles bis zur Bundestagswahl passieren wird, das ist so in den Sternen. Kein Mensch hätte letztes Jahr um diese Zeit gedacht, dass wir unter solchen Voraussetzungen uns hier zusammentreffen. Keiner hätte das gedacht, niemand.
Ja, ich glaube auch, vor allen Dingen haben wir vor einem Jahr ja noch von völlig anderen Kanzlerkandidaten gesprochen. Da war Friedrich Merz im Spiel und Annegret Kramp-Karrenbauer. Und da dachte man, zwischen denen wird sich das entscheiden. Und jetzt haben wir ja ganz andere
Armin Namen. Laschet.
Armin Laschet und der Herr Söder sind jetzt im Gespräch. Und ich glaube, da kann im nächsten Jahr auch noch mal so viel passieren, dass sich da noch ganz andere profilieren. Was ich mich zum Beispiel immer frage, warum zum Beispiel der sächsische Ministerpräsident, ich meine, gut, er will nicht, hat er selber gesagt, aber der war auch nie im Gespräch. Und wenn man jetzt schon mal von den ganzen CDU-Kaspern, sagen wir es jetzt mal so.
Das sagt man nicht.
Das sagt man nicht, gut. Wenn man die jetzt alle nimmt, dann ist doch zumindest noch der sächsische Ministerpräsident wahrscheinlich noch derjenige, der vielleicht noch am meisten Rückhalt im Volk hat, wenn man jetzt mal von dem CDU-Politiker ausgeht.
Du meinst im sächsischen Volk?
Weiß ich nicht. Ich glaube, der punktet auch bundesweit, könnte ich mir vorstellen.
Also ich habe eine wunderbare Theorie, nicht bloß Theorie, von jemandem gehört, die fand ich aber sehr gut. Das kommt auch einem Kabarettisten zugute. Der hat gesagt, das letzte Mal, als Michi Kretschmer angetreten ist bei der Bundestagswahl, hat er verloren und daraufhin ist er Ministerpräsident geworden. Wenn er jetzt wieder verliert, hat er das Zeug zum Bundeskanzler.
Vielleicht ist es der einzige, den wir noch haben. Bis dahin. Vielleicht haben die anderen sich so weit ins Abseits geschossen. Ich meine, wenn man sieht, gerade Laschet, Söder, wie der eine das Pro, das andere das Contra spielt und sie sich irgendwie beide am Ende unloyal machen, zumindest vor vielen Menschen in der BRD, das ist ja letzten Endes, wo dann vielleicht nur noch ein paar wenige Neutrale übrig bleiben, die dann vielleicht den Job
antreten. Ich finde ja überhaupt den Gedankengang zu sagen, wir müssen mal weg von der parlamentarischen Demokratie und wieder mehr hin zu einer Basisdemokratie. Also wo das Volk eben auch wirklich wie in der Schweiz mitbestimmen kann, das fände ich schon sehr gut.
Ja, wir haben doch immerhin schon eine Steuererklärung, die digital. Da wird es ja gehen, theoretisch. Mit KI könnte man ja Volksbefragungen relativ schnell durchdeklarieren, aber erst geht erstmal die Steuer. Ich will das gar nicht ausweiten, was es bedeutet, wie einfach es wäre, sowas heute mit den sogenannten digitalen Medien zu machen. Mhm. Ich meine, von einer Warn-App für Viren bis hin zu einer Warn-App für Katastrophen, könnte man dann auch eine Warn-App für Wähler machen. Ich meine, das wäre doch zumindest ein Vorschlag.
Gibt's ja schon. Ne? Also hat ja Heiko Maas gesagt, also wer jetzt noch AfD oder zu Pegida geht, muss sich nicht mehr wundern. Also ich denke dann immer an Juliane Werding, geh nicht in die Stadt, geh nicht in die Stadt. Heute Nacht, Wahnsinn, Wahnsinn.
Aber wie sieht es denn eigentlich mit euch aus in Sachen Politik? Bei dir habe ich irgendwo mal einen Kommentar gelesen unter einer Rede. Warum gehst du nicht in die Politik? Wäre das nicht was?
Ja, ja. Ich habe, als ich mit dem Abi fertig war, habe ich mir gedacht, ich kann drei Dinge nicht studieren. Politologie, Pharmazie und Jura. Weil das, denke ich, die Richtungen sind, die am allermeisten korrumpiert werden. Und wo man verdorben werden kann, wenn man es irgendwie ehrlich meint. Also in der Pharmazie weiß ich es, in der Politik denke ich auch. Und beim Jura, wahrscheinlich.
Ja. Naja, aber immer das Feld anderen überlässt?
Naja, ich wurde auch schon häufig mal angeschrieben, Mensch, du müsstest doch mit denen und denen und denen, mach doch eine eigene Partei. Aber ich denke, das ganze Parteiensystem an sich ist nicht wirklich demokratisch. Also ich würde eine Basisdemokratie gut finden, wie sie in der Schweiz ist. Und das könnte Deutschland ja realisieren, wenn man dem letzten Artikel vom Grundgesetz Folge leistet, dem Artikel 146, in dem es heißt, dass das deutsche Volk sich nach der Wiedervereinigung eine Verfassung geben kann. Und ich denke, das wurde zur Wendezeit nicht ohne Grund einfach so elegant umschifft. Und das ist ja eigentlich meine Hoffnung, dass das mal passiert. Und dann wäre ich gerne dabei, diese Demokratie mit aufzubauen. Aber ich glaube, wir reiten auf einem toten Pferd, auf dieser repräsentativen Demokratie. Die ist eine Scheindemokratie. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo man hingehen könnte, also zu welcher Partei man gehen könnte. Ich hatte ein bisschen wirklich meine Hoffnung in diese Widerstand 2020. Da haben sich ja einige angeschickt, wirklich mit Feuer, Eifer und viel Expertise etwas Neues aufzubauen. Aber das wurde dann zerschlagen aus verschiedenen Gründen. Und jetzt scheint diese Bewegung zumindest zu stagnieren. Weiß ich nicht, was daraus
war noch wird. War nicht der Chef sogar bei den Freimaurern?
Nein, das ist Quatsch.
Das ist falsch?
Ja, das ist
Querdenken. Querdenken meine ich, Entschuldigung, ja. Ich haue schon durcheinander.
Nein.
Das ist falsch. Also da gibt es sozusagen Fake News von Fake News.
Ja, das ist...
Also der ist nicht bei den Freimaurern, gut.
Der Michael,
nur weil das schneiden wir dann raus.
Nur weil jemand einmal in einen Roundtable oder in einen Club eintritt, der in solchen Strukturen aufgebaut ist, heißt das nicht, dass der auch aktiv an irgendwelchen sinisteren Plänen verknüpft ist.
Deswegen, ich glaube, das wird
ausgenutzt, um das zu diskreditieren.
Okay.
Der hat sich selber öffentlich distanziert, genügend, und das Thema, wer da drauf anspringt, hat nicht kapiert, dass er eigentlich einer falschen Nachricht hinterherrennt, um die Bewegung an sich zu diskreditieren. Ich meine, das sehen wir doch die ganze Zeit. Neulich war Markus Heinz in der Münchner Runde gesessen, der Rechtsanwalt vom Querdenkenbündnis. Ich habe mich noch gefreut, bis ich nach ein paar Minuten voller Anwiderung wegschalten musste, weil das Gleiche, was immer passiert, Gerhard Wisniewski hat es als 4 gegen Willi bezeichnet. Da sitzt einer mit einer alternativen Position, die eigentlich unserem Meinungsbild entspricht. Der hat 3, 4, 5 Gäste gegen ihn, plus den Moderator, plus 3 oder 4 Einspieler. Mhm. Und genauso ist es auch dem Markus Heinz gegangen. Er ist eigentlich ein scharfer Redner, ein echter Pitbull. Ich habe ihn erlebt, wie er in Berlin auf der Bühne stand, wie er Polizisten ins Achtung gestellt hat, dass die nicht mehr wussten, was sie tun sollten. Das ist so ein blitzgescheiter Typ. Aber ich glaube, er war da zu unerfahren in diesem Kontext, was mit ihm passiert, wenn er in so einer Runde ist. Und der Olaf Sundermeier, der hinter jeder Ecke nur noch Nazis sieht, hat ihn einfach niedergebrüllt. Der Moderator hat ihm das Wort abgeschnitten und. Ja. Und neben ihm der bayerische Innenminister, der ja auch eine imposante Figur ist und wie ein Rasenmäher über ihn drüber ist, war ich innerlich sehr enttäuscht, dass der die Argumente nicht rüberbringen konnte, die eigentlich wichtig gewesen wären.
Ja, so. Da sind wir wieder bei der Psychologie. Du bist dann einfach platt. Und ich meine, wir merken ja auch beim Sprechen hier ist ein freier Geist. Du, selbst wenn jemand mal was Falsches sagt, ist das jetzt nicht der Weltuntergang. Wir sind Menschen, wir dürfen auch mal was Falsches sagen. Und es kommt niemand und sagt dann mit dem Knopf im Ohr, das wird jetzt geschnitten oder das geht nicht. Und so sollte es doch sein, Mensch. Eigentlich sind es doch...
Ja? Jetzt habe ich mal an euch beide eine Frage. Und zwar, wir sind jetzt auch schon seit vielen Jahren unterwegs und wir werden oft angesprochen von mir geht es bei Passanten mittlerweile schon so, also wirklich im öffentlichen Raum, dass man uns erkennt, auf den Demonstrationen sowieso, da ist es wirklich, also die Hälfte der Zuschauer war in Berlin, habe ich das Gefühl. Ja. Und wieso sitzt ihr heute hier? Mhm. Also sprich, wie kriege ich die Frage jetzt hin? Mich hat vor ein paar Jahren jemand mal angesprochen, der arbeitet beim öffentlichen Rundfunk. Er ist Cutter, hat er gesagt, beim Südwestrundfunk. Mhm. Und er muss in den Medien oft die Dinge tun, von denen du auch berichtet hast, dass er Material auf den Schnittplatz bekommt und er muss im Schnitt, in der Montage mit dem Text der Redaktion etwas ganz anderes draus machen. Das kotzt ihn an, aber er kann nicht raus, seine Tochter braucht eine Spange, was weiß ich. Mhm. Jetzt gibt es so viele Menschen, die das mitkriegen, die mitkriegen, dass es da offensichtlich schief läuft und trotzdem in dem System weiter verwurzelt bleiben aus den und den Gründen. Was hat denn bei euch dafür gesorgt, dass wir uns heute hier treffen?
Ja, gute Frage.
Weil ihr seid wirklich bekannt und ihr wisst ja auch, was passieren kann, wenn ihr diesen Schritt macht und euch öffentlich quasi auf Seiten der Wahrheit stellt, mehr oder weniger, ja? Was hat euch dazu innerlich motiviert, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter?
Also beim MDR, wo ich war, hatte ich eigentlich eine wunderbare Nachmittagssendung. Und die ist 2015 eben nicht mehr so diese lustige Familiennachmittagssendung gewesen, sondern die wurde dann auch mehr und mehr politisch. Und ich hatte die Live-Gäste in der Sendung, das waren auch Prominente aus allen Bereichen, Sport, Schlager, auch Politiker oder Buchautoren, die hatte ich immer zu politischen Themen zu befragen. Immer zur aktuellen politischen Lage. Was sagen Sie denn zu Pegida? Was sagen Sie denn zu den Montagsdemos, zur Flüchtlingskrise? Und diese Gäste wollten das gar nicht. Mhm. Und dann habe ich halt versucht, im Vorgespräch das rauszukriegen, ob die mit mir drüber reden möchten oder nicht. Und wenn sie gesagt haben, nein, habe ich das einfach unter den Tisch fallen lassen. Und ich bin dann von der Redaktion so gemaßregelt worden, weil ich doch die Haltung des MDR vertreten sollte, wo ich dann erst mal gedacht habe, welche Haltung eigentlich? Mhm.
Und, die eine.
Ja, die eine. Und da bin ich eigentlich so ein bisschen, ich bin recht spät aufgewacht, weil ich wirklich in diesem Kokon war, Nachmittagssendung und für ältere Menschen ein Programm machen und die unterhalten. Und da ist mir das aufgefallen, dass, du hast es vorhin gesagt, es gibt keine Lügenpresse, aber es gibt eine Lückenpresse. Es wird einfach manchmal nur die Hälfte berichtet und ich habe dann genauer hingesehen und mir wurden auch Texte verändert. Im Teleprompter kann man das ja machen. Und ich habe dann halt versucht, das einfach nicht vorzulesen, sondern so mir zu merken, wie ich es ursprünglich geschrieben habe. hatte. Und ich bin dermaßen kritisiert worden und gemaßregelt worden. Und es gab ja dieses legendäre Interview mit Dr. Marz, den ich habe ausreden lassen. Der hat ja fast einen Vortrag gehalten in der Sendung. Und danach bin ich richtig fertig gemacht worden, auch vom Chefredakteur, mit dieser Botschaft, die ja auch durch die Medien ging. Du bist haftbar und verantwortlich für das, was die Gäste auf Sendung sagen und hast politisch einzugreifen im Sinne des MDR. Und da bin ich damals aus dem Büro rausgegangen und habe dann so gesungen, die Partei, die hat immer, aber zitternd, ne? Ich war anschließend in der Notaufnahme und musste behandelt werden, ruhig gestellt werden, weil ich habe gedacht, was hier los? Und da hatte ich innerlich also solche Magenkrämpfe und auch Rückenschmerzen, dass ich nicht mehr gerne in diesen Sender gegangen bin, musste aber dann noch durchhalten bis zum Sommer, bis mein Vertrag halt, das waren immer so Halbjahresverträge, auslief.
Liebe Katrin, immer Halbjahresverträge. Immer, ne, weil dann hat man den jemanden unter Druck und wenn du nicht spurst, wird der Vertrag nicht verlängert. Es wird ja niemand entlassen, es wird nur der Vertrag nicht verlängert.
Aber das kann doch nicht passieren. In dem Fall hatte der MDR auch keinen Vertrag mit mir und ich konnte sagen, ich komme nicht wieder. Und das hat erstmal Kenner so richtig geglaubt, dass ich das wirklich wahr mache. Weil wenn man über 20 Jahre lang seinen Job liebt und wirklich gern macht, und das wusste jeder, die Katrin, die macht schon. Und dann sagt sie aber, nö, jetzt nicht mehr. Da waren erstmal alle wie geschockt. Ne? Wie kann das sein? Wieso lässt die uns jetzt hier im Stich? Auch die Zuschauer waren richtig beleidigt, dass ich plötzlich gehe. Ich habe da auch nicht so kommuniziert gleich. Das kam erst viel später. Moment mal,
du konntest doch auch gar nicht kommunizieren.
Nee, es gab keine Verabschiedung.
Moment, Katrin. Viele fragen ja auch, nee, aber du hättest doch dann mal nach außen gehen können. Du hast doch gar kein Forum. Wenn du bei der Leipziger Volkszeitung angerufen hättest, die hätten dir doch kein Interview gegeben.
Ich wollte es auch gar nicht. Ehrlich gesagt, ich wollte keine schmutzige Wäsche waschen zu dem Zeitpunkt. Gut. Ich hatte einfach die Kraft auch gar nicht. Ich war fix und alle. Ja. Generell so, ich wollte einfach meine Ruhe. Ich habe ja dann alles aufgeschrieben in meinem Buch. Und dann kam das übrigens über Nu Wieso, die halt mich angefragt haben, willst du nicht mal über dein Buch erzählen? Und dann, das war 2 Jahre später, bin ich damit an die Öffentlichkeit. Da war ich aber innerlich auch stärker. Und so bin ich bei Nu Wieso gelandet, durch dieses Interview, wo dann gefragt wurde, na, willst du nicht bei uns mitmachen?
Ja, vielen Dank, Dr. Marz. Ja.
Ich möchte mich der Rede meiner Vorrednerin anschließen. Ja. Bei mir war es auch so.
Auch Professor Marz?
Nee. Aber also dieser Schritt, man darf ja auch nicht vergessen, man will ja auch in dem Kokon dabei sein. Und wir machen ja Fernsehen für die Zuschauer. Mhm. Und niemand möchte Nestbeschmutzer sein. Ich habe mir immer auch gesagt, solange du kannst, musst du die Sachen im System verändern. Das war für mich ganz wichtig. So, und ich habe dann auch einen Haufen Kompromisse gemacht und bin dann aus allen Wolken gefallen, dass über mich Sachen verbreitet wurden, wo ich gesagt habe, sag mal, ihr wisst doch genau, es ist nicht so. Und ich sag mal, die Feigheit der Verantwortlichen beim Sender, ich nenne auch keine Namen, das hat mich am meisten erschüttert, weil sie wissen, wo ich stehe. Und ich sag mal, ich erwarte auch, wenn man schon von politischen, und ich bin ein großer Freund von politischen Haltungen, aber die soll man dann auch nicht bloß ankündigen, sondern auch in der Tat beweisen, weil der Mensch beweist sich durch die Tat und nicht durch Gequatsche. Ne? Und insofern war ich sehr, sehr enttäuscht.
Die wollten dich in eine Schublade stecken, wo du gar nicht reingehörst, aber das Label...
Also ich sag mal, du musstest das Label bekommen,
das war...
Ich sag mal ein Mini-Beispiel. Also jetzt, Gott sei Dank, die Kollegin Eckert, Kabarettistin, die ist ja, glaube ich, davongekommen, weil sie bewiesen hat, wenn das Gegenüber Satire gar nicht versteht, bist du ja erschossen. Bloß ich bin ja nicht verantwortlich. Also anders, Werner Fink sagt, bei Satire gilt, wer sich betroffen fühlt, ist gemeint. Ja, und ich sag mal, ich war erschrocken, als der Unterhaltungschef sich gebrüstet hat, wie er mich verteidigt hat und hat dann bei ZAP, diesem Jäger-Medienmagazin, gesagt, also bei uns antwortet er ganz normal und wir achten schon darauf, was er dann sagt, so als wäre ich ja der Freizeit-Nazi. So nach dem Motto, naja, im Sender, ne, da achten wir drauf. Und das finde ich dann schon, also, hallo, unfassbar.
Nun ist ja der Fernsehdirektor nicht mehr beim MDR, der durfte ja seinen Hut nehmen. Gab es jetzt mal eine Anfrage wieder oder neue Gespräche?
Nein. Also ich weiß auch nicht, wie es Wolf-Dieter geht. Ich habe keine Ahnung.
Ich beschäftige mich und ich versuche auch nach vorne zu gucken, habe aber eins festgestellt, wenn man, ähnlich wie du, erstens ist es eine Zeitfrage und wenn man dann einmal loslässt und sagen wir mal, seinen Weg geht, ist man gelöster und ist befreiter.
Der Druck ist weg, oder?
Ja, und du hast auch keine Magengeschwüre mehr. Und also ich hatte dann Magengeschwüre irgendwann.
Ne? Bei mir war es verrückt.
Es gibt einen schönen Satz, der heißt, man kann nicht auf Dauer gegen sein Gefühl leben. Mhm. Und das, da glaube ich schon.
Aber das machen ganz viele Menschen, deswegen werden sie ja dann krank, haben Burnout oder... Mhm.
Viele haben Probleme loszulassen. Mhm. Ja. Einfach so den alten Traum loslassen oder das zu erkennen, dass man sein Leben selber falsch disponiert hat. Das ist für viele Leute so ein großes Problem. Und du hast mich vorhin angesprochen, dass ich früher was anderes machen wollte.
Du wolltest Pilot werden oder was?
Ich habe die Ausbildung Anfang 20 angefangen und ich dachte, das ist der absolute Traum. Viele Pilot, das muss ich machen. Und ich habe das wirklich alles durchgezogen, habe aber hinterher festgestellt, das war eine total bescheuerte Idee. Also das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Meine Anlagen sind wo ganz anders. In der Luft sein, das war komplett das Gegenteil von dem, was ich immer gedacht habe. Und die größte Lektion, die ich da aus dem gelernt habe, es war natürlich eine tolle Zeit und man lernt Englisch und die Welt gesehen und Lufthansa und das ganze Pipapo. Aber hinterher diese Erfahrung, etwas loslassen zu können, einen Traum loslassen zu können, das war für mich, glaube ich, das Wichtigste im Leben, zu erkennen, dass das auch geht. Man muss das einfach ziehen lassen. Und so war für mich das alte Weltbild aufgeben mit dem 11. September gar nicht so schwierig, weil ich das irgendwie innerlich gespürt habe, was das heißt, wenn man an etwas fest glaubt, dann lässt es einfach ziehen. Das geht dann einfach weiter. Und jetzt der Bogen zur jetzigen Situation. Ich habe mich in dem letzten halben Jahr, ich weiß nicht mit wie vielen hunderten Menschen unterhalten und ich spüre diesen Konflikt in so vielen verschiedenen Aspekten im Leben. Nachbarschaft, Verwandtschaft, Familie, Freunde, Kollegen, in allen Richtungen geht es so. Und ich bin nicht der mit der Brechstange kommt. Und hier und Bhakti und Carina Reis und Bodak und wie sie alle heißen, sondern ich stelle subtile Fragen und merke dann da, dass die Leute in sich wanken, aber es braucht eben manchmal mehr, um diesen Schritt zu machen, dass man eben weiß, okay, wenn ich jetzt diesen Schritt mache, dann springe ich in den blauen Dunst und weiß nicht, was kommt. Und davor haben die Leute einfach Angst. Ja. Das heißt doch, kein Kleber ist so hart wie die Macht der Gewohnheit.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das müssen die Leute verstehen. Dieses alte Denkmuster aufbrechen. Was bedeutet es, wenn die Tagesschau nicht wahrheitsgemäß berichtet, was wir in 1000 Fällen dokumentieren können. Was bedeutet das für mein eigenes Leben? Ich habe neulich noch einen Kameramann gehört, der gesagt hat, ja, Tagesschau, das schaue ich mir schon immer noch gerne an. Ja, das ist immer noch nach wie vor das Beste. Ja.
Mir fällt da gerade noch was ein, vielleicht noch ein Aspekt zu diesem Ego-Ding, dass mein Weltbild auch nicht falsch sein konnte, ist vielleicht auch noch so eine Gefühlssache. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Ehepaar, die beide so zwischen 55 und 60 Jahre alt, ich weiß es nicht ganz genau, und das wurde ein politisches Gespräch und dann sagte die Frau, ich bin in der DDR groß geworden und habe da eine gewisse Zeit meines Lebens verbracht und ich wusste, das ist ein Unrechtsstaat und jetzt ist das überwunden und ich will jetzt auch einfach mal vertrauen dürfen. Mhm. Also belästige mich nicht weiter quasi mit diesen Inhalten, die beunruhigen mich dann nur
und
ich will einfach jetzt mal vertrauen können.
Also dass ich nicht nochmal so enttäuscht werde wie damals.
Ja, oder jetzt, ich will, dass das Leben einfach gut ist.
Gut, aber Menschen wollen jetzt nur glauben, das gehört dazu, das vereinfacht deine Alltagsprobleme. Ich will gar nicht den Shitsturm der ganzen Kirchgänger auf mich ziehen, aber letzten Endes ist eben das eine wichtige Überlegungsstrategie des Gehirns. Das Gehirn muss Dinge vereinfachen, sonst würde es in der Vielfalt auch wirklich leiden, ohne jetzt mit Corona oder anderen Dingen zurechtzukommen. Und natürlich, was ich vorhin schon sagte, auch da würde ich ein bisschen widersprechen, ohne dass ich sage, du hast Unrecht, ich sehe das schon auch so. Aber es ist eben nicht so einfach, wenn du zwei Kinder in der Schule hast, im Studium. Du kannst nicht einfach das Schwert nehmen und sag mal,
natürlich.
Das ist für viele im Leben technisch, ökonomisch, sozial undenkbar. Sondern es geht wirklich erst, deswegen nennt es sich auch Revolution, erst wenn sich die Dinge unlösbar zuspitzen, der Tod die Gewissheit ist, der Absturz die Realität, erst dann wird dieser Break-Even überwunden. Und das muss auch klar sein, wenn man so ein Programm, wie ihr das macht, anschiebt. Das hat nur eine gewisse...
Ich,
Realitäts...
Den Ball muss ich jetzt kurz aufnehmen, weil das so gut passt. Das ist brandneu. Also ich habe eine ganz liebe Lehrerin in meinem Bekanntenkreis und die sagte das eben auch. Ich muss mich an die Spielregeln halten. Ich muss in der Schule bei der Aufsicht den Kindern sagen, zieht eure Maske über die Nase, obwohl sie weiß, es ist schwachsinnig und es ist gefährlich für die Kinder. Aber sie sagt, ich werde sonst das suspendiert. Also ich bin sonst weg vom Fenster. Aber jetzt muss sie ihren Kindern anweisen, die Maske beim Sportunterricht zu tragen. Und das ist für sie die Grenze, wo sie sagt,
wo ist die,
nein.
In München oder wo ist die?
Das, ich möchte es nicht sagen, wo sie unterrichtet.
Also in Sachsen ist es definitiv.
Das ist in Sachsen. Nicht. Ja, aber auf jeden Fall sagt sie, aber das ist jetzt meine Grenze, wo ich auch nicht mehr die Augen zumachen kann. Und das, ich werde diesen Lehrplan verweigern. Dann gehe ich mit den Kindern in den Wald und gehe spazieren. Ich werde sie nicht mit Maske Sport machen lassen.
Das ist lebensgefährlich.
Ja, das ist dann auch irgendwie eine Haltung. Ich kann das verstehen. Du bist in dem Zwang, du bist im Hamsterrad. Du kannst nicht einfach machen, was du willst in diesem System, was nun mal leider besteht. Aber irgendwann hat jeder eine Grenze, wo er sagt, jetzt geht's nicht mehr. Und der kommt halt, der Punkt kommt bei wenigen, aber es werden immer mehr, bei denen er kommt. Das ist vielleicht auch hoffnungsvoll in dieser Corona-Krise.
Eine kluge Frau mal gesagt, du darfst nicht gegen die Dienstvorschrift, nicht mit der Dienstvorschrift, sondern neben der Dienstvorschrift leben. Und schon kommst du in allen Systemen zurecht.
Ich glaube auch, dass in den Medien selber viele arbeiten mit zwei Gesichtern, die in die Redaktion gehen.
Mit der Faust in der Tasche.
Die einfach schweigen. Und ihren Dienst machen, weil sie das Geld nehmen, weil sie halt zu Hause Familie haben und weil sie schon seit 30 Jahren diesen Job machen.
Und du weißt, wie gut man verdient in den Medien.
Im privaten Bereich ganz anders reden. Das ist mir jetzt die letzten Tage so noch mal so klar geworden, in meinem Fall damals. Es gab ja viele, die genauso gedacht haben wie ich, aber die haben ein paar Mal mich verteidigt, wurden immer totgeklopft. Und irgendwann gibst du einfach auf und sagst, gut, dann ist es so, dann mache ich jetzt einfach meine Vorschrift. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele wache Menschen gibt, auch bei den
öffentlich-rechtlichen,
die es versuchen.
Ja. Öfters.
Du musst halt eine bestimmte Linie fahren, sonst verlierst du deinen Job. Und sind ja alle frei, also die meisten sind ja frei. Freie Autoren, freie Kamerateams. Und dann hältst du lieber die Klappe und redest woanders. Könnte ich, ja. Da haben wir noch einiges zu tun, oder?
Genau, das habe ich auch gerade gedacht.
Wenn du erlaubst, Dominik, ich habe vorhin einen Gedanken von dir aufgeworfen. Ich glaube, du hast Brecht zitiert mit dem Hungern.
Erst Hunger, kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Genau.
Ich habe es anders gehört, so ein voller Bauch demonstriert nicht.
Ja,
so in diese Richtung. Und ich glaube, es ist dieses Wohlfühldenken, was viele Leute in Deutschland noch haben. Uns geht's doch gut, was hast du denn? Uns geht's doch gut. Und wenn wir rumschauen auf der Welt, geht's uns im Vergleich zum Rest der Welt sehr gut. Trotzdem merke ich aber, dass dieses Argument bei vielen nicht mehr verfängt oder viele Leute sich jetzt auftun und zu sagen, offensichtlich ist ja einiges in Schieflage geraten. Gerade die Querdenken-Bewegung, wir haben das ja wirklich an vorderster Front sozusagen beobachtet, was sich da jetzt getan hat. Und wir waren auch dabei, als quasi am 1. August der Markus Heinz gesagt hat, wir bleiben jetzt hier und die ganze Menge geschrien hat, wir gehen nicht weg, wir bleiben hier. Dieses Kollektiv, was sich zum ersten Mal als Größe verstanden hat, da muss ich sagen, das hat für mich einen Impuls gegeben, wo ich echt froh bin, da mit dabei gewesen zu sein. Aber ich weiß zum Beispiel auch, um nochmal auf euren Fall zu kommen, in Berlin am 29. war eine Person des öffentlichen Lebens hinter der Bühne in Berlin, also die war nicht im VIP-Bereich, sondern draußen, eine sehr, sehr, sehr bekannte deutsche Persönlichkeit. Kennt ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber wir haben uns alle gewünscht, wenn diese Person jetzt auf die Bühne gehen würde und ein Statement sagen würde, das wäre für Künstler und Prominente und Intellektuelle so ein großes Statement gewesen. Und ich habe gebetet dafür, aber es ist leider nicht dazu gekommen, warum auch immer. Und die Frage, was müsste jetzt passieren, dass Menschen mit eurem Bekanntheitsgrad zum einen hierher kommen, das wäre natürlich schon mal toll, wenn wir das lösen, ja, aber dass mehr Leute sich trauen, jetzt auf die Bühne zu gehen und sagen, Mario Barth macht ja auch schon Ansagen in dieser Richtung.
Jürgen Fliege,
den habe ich in München interviewt. Der Markus Lanz fängt an, plötzlich umzudenken und so weiter. Also es ist nicht so, dass unisono da alle jetzt super einverstanden sind und Hurra schreien, sondern das sind die Opportunisten und die Bücklinge, die halt auch mitgehen. Ja? Wie erreichen wir die wirklich wichtigen Leute im Land?
Also erstmal gibt es doch ein Recht auf Opportunismus und jeder darf auch feige sein. Das muss auch jeder letzten Endes für sich entscheiden. Ich glaube schon, wir leben in einer vorrevolutionären Situation. Das heißt also, wie wir es gelernt haben, ne, wir waren ja ein gebildetes Volk, in der Deutschen Demokratischen Republik, die da oben können nicht mehr so weitermachen und die unten wollen nicht mehr so weitermachen. Also,
da gibt es übrigens auch von Bertolt Brecht einen schönen Spruch, der sagt, die Deutschen hatten immer schon ein Problem, die Politiker haben sich das falsche Volk gewählt. Hm. Und ich sage mal, ganz sehr Vorsicht, was du andeutest, es gibt die Negation der Negation. Mhm. Irgendwann ist das dann soweit. Dann
genau, sagt ich meine, 89, also hat auch niemand gedacht im August, September, dass das System so schnell zusammenbricht. Also ich nicht, wenn ihr mit, ich im Leben nicht.
Aber es fühlt sich auch ein bisschen so an. Das hat mir eine Frau letztes Jahr noch gesagt, bevor Corona kam. Das fühlt sich irgendwie wie 89 an, hat sie gesagt. So, das funktioniert nicht mehr, das ist alles so eng und das ist wie eine graue Decke, die über dem Land liegt. Und das ist jetzt auch mein Eindruck, nur das global multipliziert.
Richtig, richtig. Deswegen habe ich ja gesagt, dieses ganze System, also dieses Wachstum. Und ich glaube, viele Leute sind auch bereit zu sagen, wir machen mal ein bisschen weniger. Wir brauchen nicht zweimal oder dreimal im Jahr Urlaub. Da fällt mir jetzt nichts Besseres ein, sondern sagen, Mensch, auf dem Geiseltal, da gibt es diese schöne Arbora, da können wir vielleicht, kann man mitfahren übrigens?
Ja, wir kommen regelmäßig hierher.
So, man muss da nicht, oder, nee, nur mal als Beispiel, als der Jens Spahn gesagt hat, um auch mal was Positives einzubringen, der gesagt hat, Leute, vielleicht muss man in diesem Jahr mal nicht in den Urlaub in die Welt hinausfahren, sondern einfach mal auch mitfühlen, sagen, die Ossis waren 40 Jahre eingesperrt, da können wir immer ein Jahr daheim bleiben und es geht ja trotzdem weiter. Also das, diese kleinen Dinge, das wünschte ich mir. Kommen Sie auf den Geiseltal, gucken Sie sich Arbora 4 an.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort, oder? Für unsere kleine erste Runde. Das war ja schon über eine Stunde jetzt, die wir hier geprobt haben. Ruderboot. Ja,
Ruderboot,
das geben wir vielleicht an unsere Zuschauer
weiter. Ach so, Moment mal. Wenn Sie einen besseren Vorschlag haben, wie die Sendung heißen soll, wir freuen uns.
Ja.
Katrin hat schon was favorisiert. Julia vielleicht auch.
Ich bin für Ruderboot.
Ich bin auch für Ruderboot.
Ruderboot ist toll.
Frank?
Ich glaube, wir müssen da noch mal in Klausur
gehen.
Lass den Titel hier.
Alles Paletti, hat er vorhin gesagt. Auch nicht schlecht hier.
Also, mich interessiert das natürlich auch an die Zuschauer. Titel Ruderboot. Ich glaube ja, den versteht nicht jeder. Aber du glaubst ja, uns gucken sowieso nur aus.
Nein, Entschuldigung, ich wünschte mir, dass niemand diesen Titel versteht. Darum geht's doch.
Okay.
Das ist wie mit den Dialekten. Wenn jeder seinen Dialekt so spricht, bis uns gar keiner mehr versteht, dann haben wir es geschafft. Und jetzt gehen wir noch zu dem Mammut.
Genau.
Und drehen noch eine Runde.
Genau.
Und auf dem Ruderboot. Hm?
Wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder.
Der sieht wirklich
bei
schön
aus. Bei Nuoviso Ruderboot.
Was heißt eigentlich Nuoviso? Da weißt du auch keiner.
Jetzt sind wir schon nach der Abmoderation, aber um die Fragen zu beantworten, die hast du ja mal bei uns beantwortet. Ne? Nuoviso, also so Frage-Antwort.
Ja, im Sinne geh weg, komm her, wie beim Hund. Tja.
Und wenn wir dann richtig senden, dann steht hier auch vielleicht Kaffee.
Genau, und das mit der Abmoderation üben wir, glaube ich, auch noch mal.
Aber wisst ihr, ich habe mir ja was vorbereitet für den Fall, dass wir nicht mal wissen, wie es weitergeht. Eine Schnellfragerunde, sowas hatte ich früher immer in der Sendung. Da machen wir halt nur ein bisschen. Das kurze Frage, kurze Antwort. Fange ich mit Robert an. Wenn du einen Tag lang Bundeskanzler sein könntest, was würdest du zuerst durchsetzen?
Oh, ich weiß es.
Schnellfragerunde.
Jesus, kann ich da vielleicht kurz aussetzen und drüber nachdenken?
Bist du den Puppenjoker?
Nein, ich weiß. Ich habe natürlich eine favorisierte Meinung. Das könnte man jetzt aber falsch verstehen. Aber ich glaube, es wäre Zeit, die Hanfprohibition endlich aufzuheben. Weil das ist wahrscheinlich mit das Positivste, was eine Gesellschaft haben kann, wenn sie die nützlichste Pflanze auf der Welt endlich aus diesem Schatten der Kriminalität herausholen könnte. Da würden so viele Aspekte in der Gesellschaft positiv sich entwickeln. Und davon meine ich nicht das Kiffen. Ich bin ein Gegner von Kiffen, weil die Jugend, die raucht sich blöd. Nein, mir geht's um die gesellschaftlichen Einwirkungen, die ein Ende der Hanfprohibition bringen könnten. Das als allererste Maßnahme. Ich hätte natürlich noch andere Sachen, aber ich habe so eine
Priorität. Okay. Nehmen wir. Julia, wofür würdest du eine ganze Nacht durchmachen?
Oh, das mache ich doch schon häufig.
Lernen Kinder.
Nee, meistens halt für die Arbeit. Dann lese ich ein Buch. Ein Buch habe ich jetzt auch noch über Nacht gelesen. Mhm. Und oder bei Recherchen und so. Also ich bin ein Nachtarbeiter dann am Computer oder am Skript. Und dann Aber ich würde Roberts Frage gerne beantworten.
Ja, bitte.
Ich würde den Artikel 146 im ganzen Land verkünden. So, liebe Leute, das hier ist... Genau. Mhm.
Mhm. Gut, über was stimmen wir ab? Mhm.
Ich würde die verfassungsgebende Versammlung einberufen.
Okay. Uwe, wofür würdest du dein Konto überziehen?
Na, da hast du doch erzählt.
Ich habe es gerade gemacht, ja. Ich habe zwei sehr schöne Bilder von Theodor Rosenhauer gekauft. Theodor Rosenhauer gilt als der deutsche Van Gogh. Und das ist ein Dresdner, war bei Dresdner Maler, hat gelebt von 1901 bis 1996. Und nur zur Einordnung, der Mann, ich meine nochmal, deutscher Van Gogh. Und der Mann hat seine Bilder so sehr geliebt, dass er keine verkauft hat. Heute ist es ja umgedreht, ne? Ich nenne jetzt keine Namen, da werden Bilder verkauft, die sind noch gar nicht gemalt. Also, und das interessiert, sowas finde ich toll. Und der hat ganz schöne Bilder gemalt, die innere Vorgänge sichtbar machen. Mhm. Ne? Also den Menschen eben, nicht Dreiecke.
Frank, was nehmen wir bei dir? Ja, wo hättest du gern deinen Alterswohnsitz?
Mein Alterswohnsitz? Es gibt, glaube ich, viele schöne Flecken auf der Erde, aber ich finde, Sachsen ist schon ein gutes Fleckchen Erde, wie ich finde, wird auch in dieser jetzigen Krise besonders deutlich. Aber ja, klar, es gibt, glaube ich, viele Orte, da müsste ich, glaube ich, noch mal länger drüber nachdenken.
Geiseltal?
Kann ich vielleicht gar nicht so genau sagen.
Ja. Du musst noch öfter Geiseltal sagen, damit die Leute herkommen.
Ja, selbstverständlich. Am Geiseltalsee und vor allen Dingen, wenn wir dann demnächst unsere tollen großen Kongresse hier machen.
Ja?
Aber es ist ja kein Alterswohnsitz. Ich muss die Frage zurückstellen. Ich kann es jetzt wirklich...
Ich kann dir eine andere geben, die finde ich auch ganz schön. Würdest du für den Weltfrieden 2 Jahre auf Sex verzichten? Oh. Das ist eine gemeine Frage.
Sofort.
Echt?
Ja, natürlich.
Also wenn der dann wirklich eintritt,
ja. Für den Weltfrieden macht man alles natürlich.
Ich würde den Rest des Lebens darauf verzichten, ganz ehrlich, für den Weltfrieden. Mhm. Ja. Das ist ja gar keine Frage. Das wäre zwar ein harter Preis, aber...
Jetzt haben wir hier Dominik noch gar nicht. Welche Werte würdest du deinen Kindern mit auf den Weg geben? Hast du überhaupt Kinder?
Ich habe eine Tochter, ja. Aber der Punkt ist, ich würde auch lieber auf die erste Frage gehen. Weil es einfach so wichtig ist, ich wäre für Volksbeteiligung bei allen Punkten der Demokratie. Mhm. Ich denke, wenn wir das hinbekommen würden, das wäre so eine Riesengeschichte, weil es nicht um die absolute Wahrheit geht, sondern die Masse entscheidet doch in der Demokratie, ob die grün gestreiften, die lila gescheckten oder ich will gar keine Farben nennen, dann könnten sich alle mit einbringen. Keiner würde behindert werden, keiner würde bevorzugt werden, sondern der Geist macht es, die Dialektik macht es. Das wäre mein Wunsch.
Genau, sonst die letzte brauchen wir Frage. Keine Demokratie.
Dann will ich auch noch auf die Frage antworten. Ich würde das Mediensystem reformieren. Ich würde zunächst einmal fordern, dass man Redakteure und vor allem Intendanten ebenfalls wählt vom Volk, basisdemokratisch, dass dann nicht einfach jeder, wie er lustig ist, der da eben jetzt an der Reihe ist. Und die Medien reformieren. Also vor allen Dingen würde ich an die GEZ-Gelder viel mehr Bedingungen knüpfen. Mhm. Und vor allen Dingen würde ich einfordern, dass das, was ursprünglich mal im Rundfunkstaatsvertrag festgehalten ist, auch Umsetzung findet. Weil da ja viele Regularien ja schon definiert sind, die ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Es findet de facto keine Überwachung der Medien statt. Und daran würde ich arbeiten wollen. Das ist ja sowieso mein Thema. Ich mache ja Politikern gar keinen Vorwurf. Politiker sind korrupt. Politiker ist so ziemlich der einzige Beruf, den du ohne Ausbildung ausüben kannst. Mhm. Und deswegen würde ich da einfach auch, was die personelle Auswahl, die Auslese des Personals in Politik und Medien, da würde ich einfach an ein paar Schräubchen drehen, dass dann eben nicht mehr die Normopathen an die Macht kommen, sondern eben die Vernunftbegabten. Ja, aber die werden ja relativ früh aussortiert in dem Prozess.
Mhm. Schaffen wir aber mit der Volksbefragung ab.
Volksbefragung, Basisdemokratie. Basis. Volksbefragung ist schon wieder so.
Ja, ich meine, das ist aber letztendlich die Frage, wie das umsetzt. Wir hätten alle Möglichkeiten. Die alten Ägypter hätten es bei SW auch genutzt, wenn sie es gehabt hätten.
Hm. Sind wir jetzt durch?
Ja, jetzt bitte die
Abmoderation. Dann machen wir jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal beim Ruderboot.
Beim Ruderboot, genau. Herrlich.